先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, heute wieder im Café Alibi nach längerer Pause und heute mit unserem Gast Dieter Burdorf von Gegenüber der Straße.
Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen, dass ich ganz toll, dass wir Sie jetzt auf diese Weise kennenlernen, denn in letzter Zeit war das ja leider nicht möglich. Und deswegen freuen wir uns ganz, ganz sehr, dass wir jetzt endlich mal wieder mit Publikum eine Veranstaltung machen können. Das war einfach nichts so über Zoom, fand ich. Wie ging es dir so damit?
Wir haben es hinter uns.
Ja, ich möchte unseren Gast vorstellen. Dieter Burdorf hat Germanistik, Philosophie und Erziehungswissenschaften in Münster und Hamburg studiert. Er hat eine Dissertation zu Hölderlins späten Gedichtfragmenten unendlicher Deutung voll geschrieben und hat sich habilitiert in Jena zum Thema Politik der Form, eine Begriffs- und Problemgeschichte. Seit 2002 war er Professor für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik in Hildesheim und 2006 bekam er die Berufung nach Leipzig als Professor. Seine Forschungsgebiete sind vor allen Dingen Lyrik und Poetik. Seit 2016 ist er auch Mitglied im Netzwerk Lyrikologie der DFG, seit 2019 Mitglied der Akademie Gemeinnütziger Wissenschaft zu Erfurt und seit 2021 Sprecher des Graduiertengruppe Leipzig Transcultural Literary Studies an der Research Akademie Leipzig, soweit ich das richtig verfolgt habe. Er hat schon einige Bücher geschrieben und heute hat er uns etwas Kleines mitgebracht, kann man so sagen. Also in der letzten Zeit mussten wir manchmal auch ganz schön dicke Dinge lesen, aber wird seinem Namen fast schon gerecht, ja, ist schon fast zerbrechlich, könnte man sagen. Aber es hat immerhin über 130 Seiten, ist in 8 Kapitel gegliedert und im Waldstein Verlag erschienen. Meine erste Frage an Sie wäre, woher die Faszination am Kaputten, also dieses Buch heißt, wie Sie sicherlich gesehen haben, Zerbrechlichkeit über Fragmente in der Literatur. Also nochmal die Frage, woher die Faszination am Kaputten, also am Fragmentarischen oder Zerbrechlichen?
Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Vorstellung, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass Timing stimmt. Bin froh, dass ich mich für Juli zugesagt habe, wo das noch per Zoom stattfand, sondern dass wir hier sitzen dürfen. Ja, ich weiß nicht. Also mich hat das immer schon interessiert, wenn man in Parks, in englischen Gärten dann auf solche Ruinen stößt, die manchmal künstliche Ruinen sind. Also diese Frage, wie kommt das, dass man da was Kaputtes hat und eigentlich sich was Ganzes dazu denkt. Und irgendwie bringt das Vollständige, es gibt ja auch Burgen, zum Beispiel in Dornburg, das alte Schloss, das ist ja dann wieder komplett restauriert worden, dann wird es irgendwie langweilig, nicht? Aber wenn man das als Ruine sieht, wie zum Beispiel auch in Heidelberg, ich habe ja auch da eine Abbildung drin vom Heidelberger Schloss, seit Jahrhunderten ist da diese Ruine, man erhält sie als Ruine und es prägt einfach die Stadt und die ganze Heidelberger Romantik ist eigentlich aus dieser Ruine hervorgegangen. Das ist doch toll.
Ja, das ist toll. Also wir werden noch darauf zu sprechen kommen, warum das so toll ist und was es sozusagen in uns auslöst, wenn wir mit dem, Sie haben jetzt schon das Ruinöse anklingen lassen, aber auch der Torso, so in der Kunst spielt ja eine Rolle. Was sind denn so die Unterschiede zwischen dem fragmentarischen, torsischen, ruinösen gegenüber dem unversehrten, ganzen, heilen?
Ja, wenn Sie jetzt den Torso ansprechen, das ist ja ein anderer Bereich von Kunst, da kommt ja zusätzlich hinzu, das sind ja Darstellungen menschlicher Körper, auch wenn es vielleicht eine Apollo-Statue sein soll oder ein Herkules, ein Halbgott. Und wenn da einfach, wie zum Beispiel bei diesem Torso im Belvedere, alle Gliedmaßen fehlen und sogar Stücke vom Rumpf, dann bleibt es ja nicht aus, dass man drüber nachdenkt, dass es auch solche menschlichen Körper gibt, die so versehrt sind. Da kommt ja wirklich dieses Erschrecken auch über die Zerstörbarkeit von menschlichen Körpern dazu. Und da ist es ja nicht diese reine Faszination, sondern es hat ja auch was von Mitleid und auch von Grauen. Und das finden wir ja in den Winkelmann-Beschreibungen auch thematisiert durchaus, dass die Torsi versehrte Körper darstellen.
Nun hat ja der Winkelmann nicht immer recht gehabt mit seiner Beschreibung, zumindest mit der Zuordnung seiner Stücke und der daraus folgenden überschwelgenden Interpretation, wie man an dem Jüngling von Milet sehen kann. Aber was war denn für Sie sozusagen die Initialzündung? Wie kam Sie dazu, das literarisch Fragmentierte zu einem Gegenstand Ihrer eigenen Reflexion zu machen? Ich muss mal noch darauf beharren.
Ja, da haben Sie ja jetzt zu Recht auch als dritten Bereich das literarische Fragment hineingenommen. Also alle drei Bereiche behandle ich ja ausführlich in dem Buch, soweit das in der Kürze möglich war. Und da muss ich sagen, hat mich eigentlich immer geärgert, diese kultische Verehrung Poetik des jungen Friedrich Schlegel. Ja, also dass man das so übernommen hat. Friedrich Schlegel hat ja diese Beschreibung von Fragmenten zum Beispiel als ein Igel. Ja, das Fragment, das igelt sich so ein, ist stachelig nach außen, aber eigentlich dann eben doch völlig unversehrt im Inneren. Und er hat dann diese Vorstellung von Fragmenten aus der Vergangenheit, die also in der Überlieferungsgeschichte zerstört worden sind, und Fragmenten der Zukunft, und die schreibt er selbst, nicht? Und ich habe immer gedacht, das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Und wir haben tatsächlich in der Fragmentpoetik, also in diesem großen Handbuch Ästhetische Grundbegriffe kann man das sehen in dem Artikel, dann wirklich auch so eine Verehrung, und in dem Artikel wird gesagt, dann hat Friedrich Schlegel diese Erkenntnis gehabt, und damit geht eigentlich die ästhetische Moderne los. Und das scheint mir irgendwie doch ein Kurzschluss zu sein. Also diesen Unterschied, den wollte ich eigentlich deutlich machen, und deswegen spreche ich ja auch von Fragmentsimulaten. Also wenn Friedrich Schlegel selber kurze Aphorismen schreibt und darüber steht dann, hier beginnt die Abteilung der Fragmente, dann sind das für mich Fragmentsimulate. Er tut so, als seien das wirklich zerbrochene Texte, sind aber keine, denn er hat sie ja so geschrieben und sie sind ja wunderbar geschliffen und in sich abgeschlossen formuliert. Und das war eigentlich die Initialzündung.
Also der Spaziergang durch den Garten hat Sie erfreut und amüsiert und hat Ihnen sozusagen eine barocke oder auch eine Welt der Aufklärung gezeigt, die durchaus fasziniert war von der Fragmentarizität, also von dem Fragmentcharakter von so vielem, ja, also Bauwerke, Kunstwerke. Jetzt mal hier aus der Perspektive der Bibliothek erzählt, ja, also wir haben für viele Epochen nur Fragmente. Ja. Gehen Sie in die Ausstellung, die gerade jetzt zu sehen ist, da ist das Markus-Evangelium aus dem 7. Jahrhundert sehr stark fragmentiert, sehr löchrig. Ja. Das ist jetzt unter einem literarischen Gesichtspunkt bedauerlich, weil der Text fehlt oder zu großen Teilen fehlt. Unter einem kulturhistorischen oder historischen Gesichtspunkt ist das aber ganz anders. Das Fragment, das wir haben, beweist uns ja, dass es so eine Schrift gab, dass es sie damals im 7. Jahrhundert auf Papyrus gab. Das heißt, das wurde offensichtlich noch für private Zwecke benutzt. Da haben sich Christen sozusagen ihre Texte weitergegeben. Und etwas übertrieben gesagt, ein Historiker erwartet da gar nicht irgendwas anderes als ein Fragment. Er ist schon sehr happy, wenn er ein Fragment von etwas hat, weil das dann ein Beweis der historischen Existenz ist. Also kann man Fragmenten jetzt auch mal nicht so unfreundlich begegnen wie Literaturwissenschaftler vielleicht, ja, sondern einfach glücklich sein, dass auch noch etwas übrig bleibt. Und das analysieren Sie ja auch in Ihrem Buch ausgiebig. Es gibt ein ganzes Kapitel über die Ruine und es gibt auch sehr viele Hinweise darauf, wie welche zerstörerischen Kräfte wirken bis heute. Mhm. Ja, Brände, mhm. Krieg, also ich glaube, wir müssen gar nichts einzeln ansprechen. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, dass heute noch viel kaputt geht, um das Wort zu betonen.
Überschwemmung wäre auch.
Genau. Die Taliban wäre auch ein Wort. Also
oh ja.
es gibt vieles, was die Geschichte kaputt macht. Das kann man dann dankbar oder so entgegennehmen und kann sozusagen sich freuen daran, dass da etwas übrig ist. Ein Gedicht von Sappho aus einer Scherbe geschrieben. Dann gibt es aber nach Ihrer Lesart eben noch eine zweite Art von Fragment. Das ist, wenn die Dichter es nicht schaffen, also jetzt mal in der Literatur gesprochen, wenn es irgendwie nicht reicht für die Vollendung. Das nennen Sie auch Fragment. Ist das denn eigentlich üblich, dass man das auch Fragment nennt? Oder ist das, also man kann das ja auch Skizze nennen, Entwurf, unvollendeter Roman, aber Sie nennen das Fragment, warum eigentlich?
Ja, weil, also in diesen Fällen, Skizze wäre jetzt noch ein anderer Fall, aber in diesen Fällen, wenn ein Autor, eine Autorin wirklich nicht fertig geworden ist und wir haben dann auch tatsächlich Produktionszeugnisse, die zum Ausdruck bringen, also ich leide, ich kriege es einfach nicht hin, ich muss das abbrechen, das passt alles nicht zusammen, oder wenn wir eben tatsächlich auch beim Autor äußere Einflüsse haben, also Krankheit, plötzlicher Tod, dann wissen wir, das sollte fertig werden und es ist nicht fertig geworden. Was anderes ist tatsächlich auch eine Skizze oder ein Tagebuch, Notizbucheintrag. Ich habe das in einem begleitenden Aufsatz über die Grenzen des Fragments, habe ich das auch versucht, noch begrifflich klarer voneinander abzusetzen. Wo klar ist, also wenn man in eine Kladde etwas schreibt, das ist natürlich nicht fertig. Nicht? Es ist aber eine andere Situation, als wenn ein Autor eben wie Musil jahrzehntelang ringt um seinen Mann ohne Eigenschaften und dann haben wir einfach ein Riesenkonvolut, wo ja viele Editoren sich jetzt schon drum bemüht haben, weil es einfach nicht fertig geworden ist. Und man kann das ja begrifflich klar unterscheiden in ein entstehungsgeschichtliches und ein überlieferungsgeschichtliches Fragment.
Aber Sie glauben, dass Literatur eigentlich aus dem Wunsch nach Vollendung eines Textes besteht?
Also, oder grundsätzlich
dass,
ja, würde
dass
ich das
jeder
sagen.
Fertig werden will
ja.
Und wenn was dazwischen kommt, dann ist das eine äußere Kraft.
Würde ich so sagen und in der Tat, ich würde auch behaupten, bis heute drängen doch Autoren und Autoren immer zum Buch. Also man will es wirklich auch mal zum Abschluss bringen, auch wenn die Texte, die da drin stehen, dann natürlich nicht einem klassizistischen Vollendungsideal, also etwa der Autonomieästhetik um 1800 mehr entsprechen. Aber man will wirklich einen Produktionsprozess zum Abschluss bringen. Und ich glaube, dieser Drang bei Autorinnen und Autoren ist nach wie vor da.
Nun gibt es auch Autoren, die genau das nicht wollen, sondern bewusst sich im Fragment aufhalten und das auch so intendiert haben. Meine Frage wäre, ist das nicht feige, weil man sich immer irgendwie im Fragment verstecken kann, wenn man sozusagen Ihre These mitvertritt, dass man sozusagen im Fragment immer über das Werk hinaus etwas hineinbringen, deuten, vollenden kann, immer mehr sieht, als vielleicht auch drinsteckt. Insofern verstecken, meine ich jetzt, ist das nicht irgendwie ein unlauteres Verfahren dann?
Also von wem jetzt? Von den Autoren oder von mir?
Von den Autoren.
Ach so. Ja, das sind natürlich interessante Kategorien, die Sie da einführen. Unlauter und feige. Also als Literaturwissenschaftler ist man da eigentlich recht vorsichtig, jetzt Autoren zu sagen, das ist feige, ihr versteckt euch hinter eurem Fragment, scheinbaren Fragmentstatus. Ich würde einfach versuchen, das zu beschreiben. Und deswegen habe ich auch in dem Buch und dann auch in diesem Aufsatz über die Grenzen des Fragments versucht deutlich zu machen, dass das keine Abwertung ist, wenn man sagt, das ist ein Fragmentsimulat. Einige sprechen eben vom intendierten Fragment, aber das ist meines Erachtens wirklich ein Widerspruch in sich, ein intendiertes Fragment. Aber das ist mir natürlich klar, ich hänge ja nicht irgendwelchen Vollendungsideologien des 19. Jahrhunderts an, dass in der Moderne und in der Gegenwart ganz anders geschrieben wird, prozessual geschrieben wird, als Goethe das gemacht hat oder Autoren seiner Zeit. Das ist ja völlig klar.
Auf der anderen Seite, wo Sie jetzt schon so ganz offen Ihre Thesen ausgesprochen haben, fehlt mir auch in dem Buch ein bisschen die Liebe zum Fragment. Also also zum historischen Fragment, da ist es ja vielleicht noch einfacher zu sagen, weil da kann man ja nichts anderes machen. Man kann es ja bloß lieben, man kann es bloß akzeptieren, es hilft nichts. Ja, sozusagen, man hat nur diesen Rest, man hat nur diesen halben Text, diesen halben Körper, diese halbe Burg oder dieses kaputte Bild und muss damit zurechtkommen. Das ist ja eine Herausforderung, der sich irgendwann in der Geschichte die Künstler und Intellektuellen auch gestellt haben, vielleicht eben gerade im 18. Jahrhundert, vielleicht gerade in der Zeit vor Schlegel. Und aus der durchaus schon länger bekannten Erwartung und Hoffnung auf ein ganzes Werk, vielleicht dem etwas entgegengesetzt haben. Ja? In dem realen Bezug auf das durch und durch Fragmentarische, was man jetzt steigern kann zur Anthropologie, ich meine, ist nicht jedes Leben zerbrechlich, das sagen Sie selber. Und das ist auch ein Schlusspunkt von Ihnen, wo Sie dann darauf kommen, das zu sagen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob Ihr Umweg über die anderen Künste, ja, über die Architektur und so weiter, nicht tatsächlich das Fragmentarische doch versucht zu relativieren. Das würden Sie doch vielleicht selber so zugeben. Sie sagen, etwas, was uns als Fragment erscheint, ist eigentlich bezogen auf etwas, was über das Fragment hinausgeht. Und jemand, der sagt, er will beim Fragment absichtlich stehen bleiben, der kann es nicht richtig. Jetzt verstehe ich das nicht ganz, ist nicht Lyrik, ist nicht Aphorismenschreiben auch ein Versuch, etwas abzukürzen oder auch gleichzeitig zu kondensieren? Kann man mit den kleinen Formen nicht, kann man die nicht auch als Fragmente rechtfertigen in der Literatur? Das ist eine Frage.
Die These kenne ich natürlich, aber ich würde das nicht so sehen. Ich denke, Lyrik hat natürlich immer auch dieses Moment des Abbruchs, allein schon des Zeilenabbruchs. Ja, die Zeilen werden nicht vollgeschrieben und da wird Platz verschwendet auf einer Seite. Und manchmal haben wir nur ganz kurze Segmente da stehen. Aber das Ganze ist ja so wirklich gestaltet worden von der Lyrikerin. Ich habe ja mehrfach mich auseinandergesetzt mit der leider jetzt im hohen Alter verstorbenen Friederike Mayröcker, die eigentlich ihr ganzes Werk so angelegt hat, dass sie solche Fragmentsignale setzt. Also sie fängt immer mit Kleinschreibung am Anfang des Gedichts an, also als sei man so mitten in den Satz reingeraten, und die Gedichte hören häufig mit einem Komma auf, als ginge es dann irgendwie weiter, aber nicht das nächste Gedicht setzt keineswegs an der Stelle an. Das sind aber jetzt wirklich keine, und das Ganze ist dann häufig auch noch datiert, das ist also wirklich auch in einer Schreibsituation situiert, das sind meines Erachtens keine Fragmente.
Darf ich Sie mal unterbrechen? Ja. Und einfach nur eine Frage nachschieben. Sie haben dieses wunderbare Beispiel von jemandem, der sagt über Annette Droste-Hülsdorf, man solle das Werk zerschlagen, in lauter Fragmente zerteilen und dann sei es gut.
Ja.
Teilen Sie diese Meinung?
Nein, die finde ich ziemlich abstrus, obwohl ich es, also es Werner Fortriede, der Exilgermanist in den USA, das während des Krieges geschrieben. Und ich finde es super anregend, diese These. Die Droste-Hülshoff könnte doch wie Sappho sein, ja. Wenn man nur diese paar ganz tollen Verse und diese ganz wenigen Gedichte von ihr hätten, die gut sind. Ich muss ehrlich sagen, diese literaturkritische Meinung teile ich. Ich kann auch einen großen Teil des lyrischen Werks von Droste-Hülshoff, also dieses geistliche Ja und so, nicht so richtig gut lesen. Aber es ist natürlich auch für einen Literaturwissenschaftler ein Sakrileg ohnegleichen zu sagen, besser, wenn hier 90% weg wären von diesem Werk. Nicht? Also als Literaturwissenschaftler muss man ja versuchen, alles zu retten und wirklich alles zu kontextualisieren und einfach sich mit dem Phänomen dann auch beschäftigen, dass wir dieses Werk mit diesen riesen Textmengen haben, wo wir dann vielleicht sagen, vielleicht ist doch nur dieses eine Gedicht am Turme oder im Grase oder diese zwei Gedichte, vielleicht sind allein die bedeutend. Ich meine, das Problem stellt sich natürlich, wenn man Anthologien macht und so weiter, aber das hat ja in dem Sinne nichts mit Fragmentierung zu tun.
Ich schiebe gleich nochmal nach, während hier die Mikro. Genau. Ich schiebe gleich nochmal nach. Es gibt einen französischen Denker, der hat Fragmente einer Sprache der Liebe geschrieben, Roland Barthes. Aber im Grunde kann man sein ganzes Werk durchlesen und findet, also würde bedauern, dass es so wenig Anfang, Mitte und Ende gibt, dass es so viele Übergänge gibt, die man nicht erklären kann, dass die Sprache auseinanderfällt. Und gibt es nicht sehr viele Schriftsteller, die genau daran arbeiten, sich nicht irgendeiner klassischen Form zu beugen, die versuchen, Übergänge anders zu gestalten? Und so dass man doch sagen müsste, selbst wenn natürlich der Wille zum Buch da ist, das ist jetzt ein bisschen ein trivialer Satz, ja, weil man will es ja schlussendlich auch verkaufen. Selbst wenn der Wille zum Buch da ist, im Sinne von, ich will auch mal irgendwie so fertig werden, dass ich es aus der Hand geben kann, ist doch der Wille zum Text, kann auch ganz unterschiedliche Gestalten annehmen und kann auch eine Aphorismensammlung ergeben und so weiter. Und wie machen Sie dann, ich will jetzt gar nicht Sie darauf festlagen, dass das dann, also ich frage dann einfach, wie kann man da den Begriff des Fragmentarischen so total dem entgegensetzen, wenn doch jeder Text in der Literatur dahin tendiert, auch im Grunde seine Form zu sprengen.
Ja, aber warum muss man das dann immer gleich Fragment nennen? Also wenn ein Text seine Form sprengt. Das ist ein terminologischer Vorschlag. Ich würde sagen, Roland Barthes, der schreibt wie Friedrich Schlegel. Der schreibt solche Aphorismen, Prosa-Aphorismen. Dann ordnet er die alphabetisch und eben gerade nicht nach semantischen Kontext. Das ist eine tolle Sache, aber das hat mit Fragment nichts zu tun, würde ich sagen. Es muss ja nicht alles Fragment sein. Und ich enge das eben ein. Ich finde, es gibt noch genug Fragmente, auch in der Literatur.
Also Sie haben Ihr Buch auch geschrieben, um sozusagen einen raisonablen Sprachgebrauch einzuführen und zu sagen, das nennen wir Fragment. Mm. Das kann ein Torso sein, das kann eine Ruine sein. Aus vielen guten Gründen ist das ein Fragment. Mm. Und ansonsten wollen Sie sozusagen fragmentologisch, nicht philosophisch weiter ausgreifen.
Genau.
Okay, und wie ist das mit dem Zitieren?
Ja.
Also wenn man jetzt konstruktiv, kreativ mit Kunst umgeht. Mhm. In der Musik oder in der Literatur. Mhm. Dann zitiert man. Man fragmentiert damit, unweigerlich. Mhm. Oder würden Sie das anders nennen? Weil Sie eben gerade den Germanisten als Retter von irgendwas gekennzeichnet haben. Ja, wollte ich jetzt mal fragen, es gibt ja auch produktive Geister, die andere Texte kaputt machen.
Ja, ja, ja. Das, aber das würde ich nicht kaputt machen nennen und das würde ich deswegen auch nicht fragmentieren nennen. Natürlich ist das eine Technik, aus Texten Teile, Sätze, manchmal auch nur einzelne Wörter herauszunehmen und zu zitieren. Aber da muss man, glaube ich, wirklich sehen, ich habe einen starken Autorbezug und auch einen Bezug auf Autorintentionalität. Das ist ja lange Zeit in der auch Roland Barthes ist da ja auch ein wichtiger Protagonist, sehr umstritten gewesen. Ich würde aber sagen, dass man seit einigen Jahren doch die Notwendigkeit auch der Autor-Kategorie wieder erkennt. Und da sollte man, glaube ich, wirklich unterscheiden. In dem Aufsatz habe ich mal die Fälle unterschieden. Leibniz zerschneidet seine Notizhefte und ordnet sie neu, damit er selber eine sachliche Ordnung hineinbekommt und keine entstehungsgeschichtliche Ordnung. Da würde ich sagen, der fragmentiert wirklich diese Entstehungsgeschichte. Und jetzt gibt es ja, glaube ich, dieses große Leibniz-Projekt in Hannover, dass man versucht, auch diese Entstehungsgeschichte, dieser Schnipsel von Leibniz, die er selber hergestellt hat, wieder zu rekonstruieren. Also zwei Zusammenhänge zu rekonstruieren. Da würde ich sagen, das ist eine Fragmentierung durch den Autor selbst. Bei Schiller ist es ja so, das kennen Sie auch als Bibliothekar, da zerschneiden die Erben die Briefe, weil jedes Schiller-Schnipsel so wertvoll ist, dass man das Freunden zum Geburtstag schenken kann und so weiter. Und es wäre Verschwendung, den ganzen Brief zu schenken. Und jetzt in Marbach und in Weimar sitzen die armen Leute und kaufen solche Schnipsel und versuchen, die wieder zusammenzusetzen. Germanisten, Archivare, genau. Und das sind meines Erachtens zwei völlig unterschiedliche Fälle. Also das eine ist wirklich eine überlieferungsgeschichtliche Zerstörung durch die Erben und das andere ist wirklich dann auch wieder natürlich einerseits eine Fragmentierung, andererseits aber auch wieder eine Herstellung ins neuen Zusammenhangs durch den Autor selbst. Solche Fälle sollte man unterscheiden, denke ich.
Bevor wir jetzt hier weiter sprechen, danke schön erstmal, möchte ich Sie auffordern, vielleicht auch eine Frage zu stellen oder etwas zu kommentieren. Wir werden jetzt noch circa, weiß ich nicht, 20 Minuten noch hier miteinander reden, aber Sie können ja schon mal nebenbei überlegen, ob Ihnen nicht auch noch eine spannende Frage zum Thema Fragment, Torso, Ruine einfällt. Meine Frage ist jetzt, Sie beziehen sich auch auf den Autor und zwar sagen Sie, das Fragment verweise in gewisser Weise auch auf die Zerbrechlichkeit, nicht nur des Autors, sondern der Menschheit, manchmal des ganzen Landes, der Historie. Also wie kann man das fassen? Können Sie dazu mehr sagen?
Ja, deswegen habe ich eben diesen Begriff gewählt und ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht. Also Zerbrechlichkeit, Fragilität, das hängt natürlich wortgeschichtlich mit Fragment zusammen. Und Fragilität ist eben ein Zustand, in dem Zerbrechen möglich ist. Und ein Fragment ist ein Produkt dieses Prozesses, nachdem das Zerbrechen bereits stattgefunden hat. Und ich denke, dieser Zwischenraum zwischen Zerbrechlichkeit und schon Zerbrochenem, einem Fragment, das ist etwas, was wirklich diese anthropologische Dimension hat. Also wir wissen, wissen, dass wir selber zerbrechlich sind. Und wir sehen zum Beispiel ein Torso und denken, um Gottes Willen, also der hat ja alle Glieder verloren. Und es gibt, ich meine, das habe ich auch thematisiert, das ist in der großen Winkelmann-Ausstellung in Weimar vor ein paar Jahren auch veranschaulicht worden. Es gibt ja dann auch Darstellungen realer, versehrter Körper, die dann wieder auch tatsächlich in Skulpturen dargestellt werden. Da wird das wirklich auch ernst genommen, dieses Leiden auch an einem versehrten Körper. Und ich denke, bei den Torsi liegt das nahe, auch bei den Ruinen denkt man sicher auch, und über den Sommer haben wir all diese Katastrophen gesehen und fast ständig sieht man sowas, dass man denkt, um Gottes Willen, hier können ja keine Menschen mehr leben. Ich habe ja auch so relativ ausführlich mich mit Susan Sonntag beschäftigt, mit dem Buch Das Leiden anderer betrachten. Das geht ja sehr viel auf die Jugoslawien-Kriege zurück. Und da hat sie ja auch Beschreibungen von Ruinen und sieht auch eine Gemeinsamkeit eigentlich mit dem Leiden der Menschen im Krieg.
Vielen Dank auch nochmal für diese Hinweise. Und man muss in Richtung Publikum auch sagen, das Buch hat doppelt so viele Fußnoten wie Seiten und ist also nicht nur gelehrt, sondern auch wirklich instruktiv. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Ich wollte Ihnen auch schon gratulieren zu diesem Titel, den Sie jetzt sehr gut erläutert haben, Zerbrechlichkeit, der ja eigentlich Ihre Leitbegrifflichkeit ist, die aber einen starken, haben Sie auch eben gerade erklärt, Bezug zum Körper hat. Die ein bisschen ein mechanistisches Verständnis von Zerbrechlichkeit hat, nicht im Sinne des Fragments, sondern im Sinne der Fraktur, sagen Sie auch. Und da wollte ich Sie jetzt mal fragen, also weil ich früher mal ein Fan von Friedrich Schlegel war, früher als ich ihn noch öfters gelesen habe, will ich sagen, ich glaube, ich würde es wieder werden, wenn ich ihn jetzt wieder lese, also da muss ich mal gucken, ob Ihr Buch als Antidot hilft oder nicht.
Ich habe nichts gegen Friedrich Schlegel, Herr Schneider.
Aber Ihre eigene Beobachtung.
Diese Idealisierung dieses Autors.
Die haben Sie eingebracht. Ach so, ja, na gut. Nein.
Ich lese auch sehr gern Friedrich Schlegel.
Die Frage ist doch, ob in einer Betrachtung von Ruinen als etwas, was höhere Kräfte zerstört haben, ob die jetzt Geschichte heißen, Krieg, Bösartigkeit, Wut und so weiter, es gibt eine lange Latte, die mehr oder weniger Zufälligkeit enthält, aber eigentlich immer wieder darauf zurückverweist, dass nichts eigentlich heile bleibt. Niemals. Und daran sozusagen Hoffnungen zu knüpfen, dass man bedeutungsvoll sprechen oder schreiben kann, selbst wenn man nicht ganze Formen, ganze Körper von Literatur oder von Kunst herstellt. Ist das nicht ein sehr moderner Gedanke? Ist das nicht vielleicht etwas, was bei Friedrich Schlegel oder anderen, die auf früheren auch, die auf Fragmentiertes geschaut haben, dann mehr gesehen haben als die Fraktur, mehr gesehen als das, was kaputt ist, und gesehen haben, dass das Signaturen sind für das Leben, für die Geschichte, für uns, also für die Gegenwart.
Ja, ich denke, grundsätzlich haben Sie da recht, und da würde ich auch das so sehen, dass Friedrich Schlegel in der Tat ein Initialautor der modernen Literatur ist. Sicherlich, man hat immer auch über Zerbrochenes geschrieben, also Barockliteratur ist ja das Hauptthema eigentlich, der Krieg, die Vergänglichkeit des Lebens, aber das ist dann einfach auch so hingenommen worden und man kommt nicht darüber hinaus. Und in der Tat würde ich sagen, in der modernen Literatur entwickelt man neue Formen, sich auch mit Zerstörung auseinanderzusetzen. Auch in der Tat der Zerstörung von vorangehenden Kunstwerken zum Beispiel. Aber wenn man selber dann sein eigenes Schreiben so darauf darauf auslegt, dass es dann wieder so aussieht, als sei es selber auch zerstört worden, schon im Produktionsprozess oder in der Überlieferung, dann würde ich eben sagen, es ist kein Fragment, sondern eben ein Fragmentsimulat.
Sie haben ja in einer Fußnote ein Buch zitiert von Herrn Ott über große zweite Bände, die nie geschrieben wurden, wo immer ein erster Band geschrieben wurde und angekündigt werde, es kommen mehr und es kam nichts. Ja. Es gibt von einem spanischen Autor ein Buch über Bücher, die gar nicht erst geschrieben wurden. Ja. Wie retten Sie diese Menschen jetzt als Literaten?
Ja, das kommt drauf an, wie das ist, was Sie wirklich geschrieben haben. Ja, ich würde jetzt eben, ich hatte ja Musil genannt, würde ich nicht sagen, schwacher Autor hat seinen Roman nicht fertig gekriegt. Also, oder Kafka, diese einzelnen Kapitel, das kann man ja nicht lesen, das passt ja gar nicht zusammen. Also das, ich würde das nicht zur Abwertung nutzen. Aber ich finde das sehr spannend, das habe ich eben in diesem Aufsatz auch ausgeführt, gibt es ein ganzes Buch der nicht oder auch der verlorenen Bücher. Das ist ja auch eine tolle Sache, wenn jemand fertig geworden ist. Es gibt so eine Anekdote des jungen Hemingway, der hat seine Frau folgte ihm nach in die Ferien, fährt mit der Bahn. Und es ist heiß, es ist Sommer und an einer Station hält der Zug einige Minuten. Sie steigt aus, holt sich eine Flasche Wasser und das Manuskript ist weg. Ja, und deswegen haben wir den ersten Roman von Hemingway nicht. Da sagt dann der Autor des Buches, aus dem ich diese Anekdote habe, war wahrscheinlich nicht so schlimm, der war sowieso noch nicht so weit. Das zweite Buch ist dann besser geworden. Also solche Geschichten finde ich natürlich auch ganz toll. Wir haben ja von George Steiner, den ich sehr verehre, den Begriff des totalen Fragments. Das ist so ein bisschen schillernder Begriff auch. Das totale Fragment ist natürlich auch das, was eigentlich das nicht vorhandene, überhaupt die nicht vorhandene Substanz ist, dass der Prozess der Fragmentierung sich totalisiert hat. Und andererseits meint er aber auch diese monströsen Großromane der Moderne, also auch, sagen wir mal, auch das Todesartenprojekt von Ingeborg Bachmann, nicht, wo wir nur den Malina-Roman fertig haben. Ja, da fragt man sich auch, die ist dann unerwartet gestorben. Hätte sie das fertig kriegen können? Also das sind tolle Sachen, da würde ich sagen, natürlich, das sind Fragmente. Und bei Ingeborg Bachmann, da sieht man ja in den Typoskripten, an den Tippfehlern, an den Korrekturen, an diesen, ich würde fast sagen, wirklich verzweifelten Korrekturen von Ingeborg Bachmann, wie sie ringt um diesen Text und er wird nicht fertig. Wir kriegen ja jetzt zum Glück doch Band für Band auch neue Texte in der Gesamtausgabe von Ingeborg Bachmann.
Der Ulrich hat schon das Mikrofon weitergegeben. Aber ich wollte noch eine Kleinigkeit dazu anmerken. Ich glaube nicht, dass das mit den literarischen Werken ist, wie die ersten, wie mit Schnäpsen, die ersten drei schmecken nicht und danach kann man loslegen. Und dass, wenn man sozusagen auflistet, welche Werke hätten geschrieben werden können, wenn nicht doch nur und so weiter. Das ist eine bestimmte Art vielleicht auch von Konzept, also literarische Konzeptart halt, ja. Also man kann sich vielleicht was dazu denken, zu den Überschriften, keine Ahnung. Also nur das als Angebot. Ja, Sie haben das Wort.
Ja, guten Abend miteinander und ganz herzlichen Dank für Buch und Gespräch bislang. Sie haben mich ganz schön getriggert in vielem, was jetzt so gefallen ist. Zum einen, in der Wissenschaftsgeschichte gibt es durchaus das Phänomen, dass mal Dinge ergänzt wurden. Also der Drang nach Vollständigung von Fragmentarischem so groß war, dass man mittelalterliche Texte zum Beispiel nicht unbedingt als mittelalterliche Texte vor sich hat, sondern in Lachmannscher Ausgabe rekonstruiert. Also da ist eigentlich genau das Gegenteil passiert, Zerstörung durch Vervollständigung. Das aber nur als kleine Seitenanmerkung zu dem, was gerade noch gesagt wurde. Ich bin Frühneuzeitlerin und natürlich kommt mir Barock sofort in den Sinn und gerade beschäftige ich mich mit einer Autorin, die mit 17 Jahren verstorben ist. Das ist ein guter Grund, weshalb Dinge offen geblieben sein könnten.
Und Sibylla Schwarz, meine
ich. Ja, genau, Sibylla Schwarz, ja, Sie wissen es ja schon. Es gibt ein Susanna-Fragment, ein Drama, das eben den Susanna-Stoff, den biblischen Susanna-Stoff aufnimmt und Susanna bekommt ein Redeverbot. Das heißt, sie darf dann irgendwann nichts mehr sagen, was für ein Drama schon auch ein Problem ist, so an sich. Und die Forschung hat einerseits natürlich gesagt, jetzt ist sie halt verstorben über diesem Stück, deswegen ist es offen geblieben. Aber es könnte natürlich genauso gut sein, dass das ein existenzielles Problem gewesen ist. Also die Protagonistin darf nichts mehr sagen. Man kommt aus der Nummer irgendwie nicht mehr so gut raus. Jetzt gibt es die Tendenz in der Sibylla Schwarz-Forschung, das natürlich als genialen Coup der Autorin zu identifizieren, also die Reflexion schon in den Fragmentcharakter gelegt zu haben, also dieses unauflösliche Problem als eben poetologische Strategie zu verkaufen. Wie würden Sie mit sowas umgehen?
Ja, das ist natürlich auch ein hochinteressantes Beispiel. Ich würde wirklich sagen, bei einer mit 17 Jahren verstorbenen Autorin, das ist ja wirklich ganz extrem. Und ich finde das wirklich bewundernswert, was wir haben von Sibylla Schwarz, was sie da im Teenageralter geschrieben hat. Und da jetzt zu sagen, ja, die hat das so stilisiert, das sollte so sein, also das scheint mir dann wirklich eine grobe Verharmlosung zu sein. Ja, das würde ich so wirklich nicht mitmachen. Das andere ist ja noch etwas anders gelagert, was Sie als erstes angesprochen haben, diese Vervollständigung von Texten durch andere. Das zeigt einerseits natürlich, dieses Bedürfnis gibt es. Man will eigentlich vollständige Texte oder eben Artefakte, Kunstwerke haben. Und heute sieht man das ja sehr kritisch. Und das geht, aber diese Kritik geht auch schon sehr früh los. Ich habe ja Torso von Belvedere genannt. Michelangelo ist ja in der Renaissance aufgefunden worden bei Ausgrabungen. Der hat ja den Auftrag bekommen, das ist ja furchtbar, dieser Torso, das ist ja nichts dran, den zu vollenden, damit der wirklich schön aussieht. Wie auch zum Beispiel dieser Apollo von Belvedere, da fehlte auch ein Arm und so, den hat man selbstverständlich dann dran gehängt, dann sieht es wieder vollständig aus. Und Michelangelo hat sich geweigert. Ja, also das finde ich schon mal einen tollen Akt. Das mache ich nicht. Also das ist so, wie es ist. Und das müssen wir so akzeptieren, wie wir das hier vorgefunden haben. Und er hat ja selber dann auch, da ist es vielleicht manchmal, dass er tatsächlich nicht fertig geworden ist, aber auch Torsi-ähnliche Gebilde hinterlassen. Und heute ist man ja dabei, auch tatsächlich dann solche Zutaten wieder abzunehmen, nicht? Um zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Ich finde dann wieder überraschend in dem Zusammenhang diesen Trend zu sagen, ja, es ist ja jetzt auch durch chemische Analysen nachgewiesen, dass all diese antiken Skulpturen farbig bemalt waren. Und jetzt gibt es ja ganze Ausstellungen, wo man also all diese schönen Marmorgötter in den grellsten Farben sieht. Und da wird gesagt, so war die Antike. Also keine Winkelmann-Antike, dieses ganze Weiß, sondern alles wunderbar bunt. Also da ist auch wieder so eine Vollendungstendenz da. Finde ich auch hochinteressant. Und das gibt es natürlich auch in der Literatur und das ist eher doch verpönt. Also Faust 3 von Friedrich Theodor Fischer und so. Aber interessanterweise in der Musik, also diese Alban Berg Opern, die schreibt dann einfach jemand anders zu Ende, weil man will sie ja auf der Opernbühne sehen, nicht? Und dann sagt man, nee, das war jetzt nicht so eine gute Version, dann versucht es ein anderer. Also da ist das durchaus verbreitet. Das finde ich ein interessantes Phänomen.
Das mag daran liegen, dass man Musikwerke von hinten versteht. Mhm. Ich habe noch mal eine andere Frage, wenn jetzt hier keiner fragt. Und zwar möchte ich mal dem Ulrich noch mal kurz widersprechen. Du meintest vorhin, Zerbrechlichkeit sei so eine körperliche, sogar mechanische Kategorie. Und das finde ich gar nicht, halt, also weil diese Zerbrechlichkeit ja auch eine seelische Zerbrechlichkeit darstellen kann, also eine Demut, und die moderne Ausdruck dafür wäre ja noch ein melancholisches Ausdrücken, finde ich halt. Also wird sie da mit mir übereinstimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Mechanischen hat mir auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also es geht wirklich um so eine Gesamtkonstitution des Menschen. Und das ist mein Eindruck. Deswegen gucken wir uns immer wieder solche Kunstwerke an und akzeptieren das auch, dass wir solche, und Herr Schneider hat es ja gesagt, aus der Antike haben wir praktisch gar nichts anderes als fragmentarische Texte, weil wir eben merken, ja, alles ist vergänglich. Ich habe ja auch dieses Zitat davon Seneca, der sagt, ja, eigentlich ist es natürlich dann so eine stoische Position, eigentlich wäre es doch besser, es geht sowieso alles kaputt, und wir sollten eigentlich immer das Schlimmste erwarten. Warum klagst du darüber, dass deine Stadt abgebrannt ist? Das war sowieso, irgendwann wäre die sowieso in Schutt und Asche gefallen. Jetzt ist es halt jetzt passiert, und ich habe sowieso immer erwartet, dass alles kaputt geht. Die Haltung gibt es natürlich auch. Wenn man so leben kann, ist das okay. Aber ich finde... irgendwie so eine Haltung auch gesünder, zu sagen, also eine Weile will man vielleicht noch leben, man will ja auch irgendwie in vertrauten Umgebungen mit vertrauten Menschen umgehen und sieht das auch wirklich, man leidet eben mit, wenn es auch anderen schlecht geht und so weiter, darum geht es ja auch. Deswegen finde ich auch ehrlich gesagt den Begriff der Zerbrechlichkeit so gut, der wird ja auch auf zum Beispiel den kann man auch auf Gesellschaften übertragen, nicht? Also dass auch Gesellschaften zerbrechen können.
Ja, und wir haben ja auch keinen adäquaten Begriff dafür, für den seelischen Zustand, der das Gleiche ausdrückt. Also mir fällt jedenfalls momentan keiner ein.
Sofort. Also es gibt, ich habe das ja auch diskutiert, es gibt ja verwandte Begriffe eben wie Verletzlichkeit, Vulnerabilität ist ja auch sehr, sehr... Ja,
Verletzlichkeit ist auch körperlich.
Genau, das ist sehr viel körperlicher, aber das passt eben nicht, deswegen habe ich den hier nicht drüber gesetzt, für Kunstwerke. Also wir würden, glaube ich, nicht sagen, wir würden vielleicht sagen, die westlichen Gesellschaften haben sich in den letzten 20 Jahren als vulnerabel erwiesen und auch jetzt im letzten Jahr ganz besonders, genauso wie auch die Körper der einzelnen Menschen. Aber wir sagen, glaube ich, nicht, dass so ein Buch verletzlich ist. Das passt nicht. Also, müsste man auch noch näher drüber nachdenken, woran liegt das eigentlich. Aber Kunstwerke können zerbrechen. Also so ein Buch nicht so gut, zum Glück, aber so ein Glas, wenn ich das jetzt fallen lasse, da muss man es doch befürchten. Könnte ja auch eine wertvolle Vase sein, und ein falscher Griff und schon haben wir nur noch Scherben.
Ja, vielen Dank. Also bei mir rattert es im Kopf, und vielleicht bin ich auch etwas naiv mit dieser Frage und würde gern, glaube ich, auf den Anfang der Diskussion kurz zu sprechen kommen, wo Sie sagen, Sie sind weniger interessiert, oder vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber weniger in komplette Werke, wo irgendwie alles so fertig ist. Und jetzt stellt sich aber mir die ganze Zeit die Frage, auch mit so einem Benjaminschen Anspruch der Aura und ähnliches, ob nicht ein Kunstwerk erst ein Kunstwerk ist, wenn es ein Fragment ist, in dem Moment, wo man als Rezipient etwas ergänzen muss. Und dass die ganze Faszination des Kunstwerkes immer aus dem Fragmentarischen kommt.
Ja, immer weiß ich nicht, aber bei Benjamin haben wir ganz stark diese Tendenz. Benjamin hat ja nun über den Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik promoviert. Da setzt er sich genau auch mit diesen Ansätzen zum Beispiel von Friedrich Schlegel auseinander. Und dann im Trauerspielbuch haben wir ja auch diese Abschnitte über die Ruine. Und Sie haben den Aura-Begriff genannt, der dann aus dem späten Kunstwerkaufsatz kommt. Aber ich sehe das nun auch nicht so, dass auch Benjamin diese These vertreten hätte, dass nun jedes Kunstwerk Fragment sein müsste. Und also wenn man zum Beispiel auch den Wahlverwandtschaftenaufsatz nimmt von Benjamin, würde ich nicht sagen, dass er da fordert, dass die Wahlverwandtschaften irgendwie fragmentiert sein sollten oder das irgendwie behauptet, dass sie es seien. Also ich denke, wir haben da auch beide Seiten bei Benjamin. Und also ich würde auch nicht sagen, also alles, was fertig ist, interessiert mich nicht. Ich gehe immer nur auf das Zerrissene zu. Klar finde ich das auch toll, wenn so ein Gedicht mal fertig ist und dann nicht zerrissen worden ist. Ja. Aber wenn es zerrissen worden ist oder wenn es wie bei Hölderlin in der Überlieferung, dass da der schreibt die Ränder so voll, weil er irgendwie nicht zufrieden ist und dann bröckeln die weg. Ja. Das ist natürlich traurig, aber andererseits hat Herr Schneider ja auch darauf hingewiesen, wir haben diese Faszination dann doch, dass überhaupt was übrig geblieben ist. Also wir sind immer auch froh, dass es überhaupt was gibt aus der Vergangenheit.
Ich will mal die Frage ergänzen. Es gibt diese schöne Episode, wenn ich die richtig verstanden habe, danach würde ich fragen, von dem Bildhauer Rodin, dem jungen Rodin, wo Menschen in seinem Atelier ganz irritiert darauf gucken, dass er Torsi produziert. Und das ist, glaube ich, diese Idee, dass die künstlerische Energie häufig auf etwas geht, was die Rezeption für unvollständig und für zurückbleibend, vielleicht im falschen Sinne fragmentarisch hält, was aber im vielleicht künstlerischen Sinne den Fragmentbegriff aufladen könnte. Haben Sie es deswegen zitiert oder?
Ja, ich glaube, Sie meinen diese Passage von Rilke, der dann das erste Mal in das Atelier geht und der sieht dann wirklich in den Regalen lauter Arme liegen oder so, ja. Und ist einfach fasziniert über diese Sammlung von Körperteilen, also gestalteten Körperteilen. Andererseits ist es ja auch überliefert, dass Rodin tatsächlich, er ist mit einigen nicht fertig geworden, es ist in der Tat ein hochinteressanter Künstler, aber es ist auch überliefert, dass er einige, ich glaube diesen Gehenden, ja, dass der eben wirklich so energisch ausschreitet, aber ohne Arme, ja, und da soll es wirklich so sein, der hatte Arme und die hat er selber dann weggebrochen, ja, das ist ja auch ein interessanter Akt. Da würde ich dann im strengen Sinne eigentlich sagen, ist es kein Fragment, weil er das gezielt so hergestellt hat. Und da ist natürlich dann wirklich auch ein Schub von Moderne bei Giacometti oder so, denke ich, kann man dann wirklich finden, dass dann die Plastik der Moderne daran anknüpft.
Haben Sie denn schon Schlegel-Verteidiger gefunden als Reaktion auf Ihr Buch?
So vehement eigentlich nicht. Ich habe auch Vorstufen mal zum Beispiel in Jena vorgetragen, wo die ganzen Romantikexperten sitzen und ich war überrascht, da auf so wenig Widerspruch zu treffen. Also dann, es scheint plausibel zu
das
sein.
Das ist ein ganz guter Übergang. Wir haben das nächste Mal im Thomasius Club einen Philosophen aus Jena, der uns über Hegel erzählt, dem die Idee des Vollständigen ganz gar nicht fremd ist.
Ja. Ja.
Wollen wir dann damit heute die Diskussion enden? Gibt es noch von Ihnen aus? Wir haben immer einen zweiten Teil, der anschließt.
Ja, so. Ich hätte noch ein paar Fragen, aber die kann man dann nachklären.
Okay, dann danken wir sehr herzlich, verweisen auf den 24.11. und für heute erstmal Inauguration des neuen Thomasus-Club wieder im Café Alibi. Vielen Dank, Herr Burdorf.
Ja, herzlichen Dank.
Vielen Dank an Sie.
Herzlichen Dank.